Deutschlandfunk, der Tag.
Beim Plakateaufhängen in Dresden ist er so hart angegriffen worden, dass er operiert werden musste. Der SPD-Spitzenkandidat für die Europawahl Matthias Ecke aus Sachsen. Das löst gerade bundesweit Entsetzen aus. Und es gibt viel Solidarität von Genossinnen, aber auch von politischen Konkurrenten. Hier mal meine kleine Auswahl, die es dann gleich auch zu hören gibt. Katrin Göring-Eckardt von den Grünen, die kürzlich selbst massiv im Wahlkampf bedrängt wurde. Katharina Barley, SPD, die mit Matthias Ecke auf Wahlplakaten zu sehen ist. Michael Kretschmer, CDU-Ministerpräsident in Sachsen, und Lukas Peger, ein Wahlkämpfer von den Jusos in Dresden.
Ich habe das Gefühl, es ist alles komplett entfesselt gerade. Es gibt immer mehr Menschen, die angegriffen werden, die sich für die Demokratie einsetzen.
Und es gibt Worte wie "Wir werden sie jagen" von einem Alexander Gauland.
Das ist der Geist, der am Ende zu diesen Taten führt.
Und man merkt auch ganz deutlich, dass das ein Problem ist, was wir verstärkt hier in Sachsen haben. Ich habe auch schon Wahlkampfunterstützung in anderen Bundesländern gemacht. Und ganz platt gesprochen, im Saarland passiert mir das nicht.
Und deshalb reden wir gleich auch nicht mit unserer Saarland-Korrespondentin, sondern mit unserem Sachsen-Korri darüber, warum die Stimmung im Osten Deutschlands besonders aggressiv ist und was das für den Wahlkampf und nicht zuletzt auch für die Demokratie bedeutet. Und Friedrich Merz will CDU-Chef bleiben, aber will er auch Deutschland-Chef werden? Und kann er überhaupt Kanzler? Der Tag am 6. Mai 2024 mit Sarah Zerback. Hi. Um das nochmal klar vorweg zu sagen, natürlich gibt es auch in anderen Bundesländern Angriffe auf Politikerinnen und Politiker. Das haben ja allein die letzten Wochen gezeigt. In Brandenburg, in NRW, in Niedersachsen gab es Vorfälle. Darunter waren alle Parteien, wobei die Grünen aktuell tatsächlich mit Abstand am häufigsten zum Ziel werden. Und trotzdem fällt eben auf, dass es Gewalt im Wahlkampf in Sachsen immer häufiger gibt und viele Parteien ihre Unterstützer nicht mehr alleine auf die Straße schicken wollen. Hören wir dazu nochmal den Juso-Wahlkampf. Kämpfer von gerade eben.
Ich glaube, jeder, der schon mal ehrenamtlich für irgendeine demokratische Partei in Sachsen Wahlkampf gemacht hat, plakatiert hat, kennt die üblichen Bepöbelungen. Aber dass Gefahr für Leib und Leben, für Gesundheit reinkommt, das ist eine besondere Qualität. Und ich muss zugeben, das macht mir auch ein Stück weit Angst. Und das jetzt abzuwägen, ob es das wirklich wert ist, das ist ein Gedanke, den hatte ich vor Freitag so in dem Maße nicht.
Das sagt einer, der am Freitag auch mit plakatieren war in Dresden. Lukas Peger heißt er, 30 Jahre alt, bei den Jusos aktiv. Und er tritt auch bei der Landtagswahl am 1. September in Sachsen für die SPD an. Unser Korri Alexander Moritz hat mit ihm gesprochen. Jetzt kann ich mit ihm sprechen. Alexander, ich finde, das klingt menschlich total nachvollziehbar. Aber natürlich auch sehr bitter. Wie hast du denn Wahlkämpfende wie ihn nach dem Angriff am Freitag erlebt?
Ja, also bei den Menschen, die sich hier in demokratischen Parteien im Wahlkampf engagieren, da hinterlassen diese Angriffe schon deutliche Spuren. So kommt es mir vor. Das sind ja meistens Ehrenamtliche, also Menschen, die sich nach Feierabend und in ihrer Freizeit dann noch in so Parteigremien setzen und jetzt im Wahlkampf eben dann abends noch losziehen und Plakate aufhängen. Die machen das ja nicht, weil sie dafür Geld bekommen, sondern weil sie davon überzeugt sind, dass die politischen Ziele der Parteien richtig sind. Und als dann am Samstag diese ersten Meldungen über den Angriff auf Matthias Ecke kamen, war ich gerade in Dresden bei einem Termin, wo zufälligerweise auch jemand war, der für die Linkspartei antritt. Und der hat mir das dann gezeigt und meinte, er weiß jetzt gar nicht, ihm ist ganz anders geworden, weil das hätte ja auch ich sein können. Mhm. So. Also auch ich hätte irgendwie bedroht bzw. geschlagen werden können. Und diese Angst, das haben mir mehrere Leute aus verschiedenen Parteien geschildert, vom Schüler bis hin zu aber auch gestandenen Politikern aus der sächsischen Landespolitik, die schon lange dabei sind, jetzt antreten und sagen, ich mache mir schon Gedanken, was da jetzt in den nächsten Tagen und Wochen noch auf mich zukommt. Mhm. Das hat, denke ich, auch damit zu tun. Es ist ja leider so, dass viel von dieser Bedrohung, dieses angepöbelt werden, das ist leider Normalität. Also damit rechnen die Leute und damit können die meisten irgendwie auch umgehen. Man braucht halt ein dickes Fell. Man lässt Leute dann vielleicht mal vor sich hin motzen und geht weg oder so. Aber das, was am Freitag passiert ist, das war schon eine neue Qualität, weil es eben diese Gewalt gab. Matthias Ecke wurde schwer verletzt und einiges deutet eben darauf hin, dass das keine spontane Zufallstat war, sondern dass da Menschen gezielt sich auf die Suche gemacht haben nach Wahlkämpfern, um ihnen Gewalt anzutun. Und das ist wirklich etwas, was, ja, was die Leute hier anfasst. Und bei Lukas Pegger von der SPD hat man das ja, finde ich, auch gemerkt. Also der musste schon schlucken, als wir miteinander geredet haben.
Ja, das klingt alles so, wie ja auch viele Kommentatorinnen im Moment berichten, so nach Zäsur, nach Kipppunkt auch. Also du berichtest ja wirklich schon lange auch über dein Bundesland und natürlich jetzt gerade über den Wahlkampf für uns. Und da gehört ja zur Wahrheit auch, dass die Angriffe auf Journalisten zunehmen. Also würdest du auch sagen, da hat sich sowas gefährlich hochgeschaukelt?
Ja, es ist allerdings keine Zäsur. Also manche Kolleginnen und Kollegen, vielleicht gerade auch aus, die jetzt nicht aus Sachsen oder Thüringen oder Brandenburg sind oder dort leben, die machen daraus jetzt so ein, das ist ein totaler Dammbruch. Und das ist leider nicht so, sondern das ist am Ende irgendwie ein fast schon erwartbares Ergebnis eines langen Prozesses. Also diese Enthemmung in der Sprache, die findet schon in Sachsen seit 10 Jahren statt. Pegida wird dieses Jahr 10 Jahre. Dort sind Menschen mit einem Galgen rumgelaufen, haben Lügenpresse gerufen. Die Freien Sachsen machen hier gerade Wahlkampf mit Wahlplakaten. Da steht drauf, Handschellen müssen klicken. Also die da oben sind Verbrecher und wir müssen sie zur Rechenschaft ziehen. Dieses Widerstandsnarrativ ist da und das ist hier schon seit Jahren auf den Straßen. Und das führt dann dazu, dass manche Einzelne dann sagen, okay, jetzt machen wir das wirklich. Und es gab ja auch schon Bedrohungen gegen prominente Politiker, einen Fackelaufmarsch vor dem Haus der Gesundheitsministerin während der Corona-Pandemie. Das ist eine Realität hier in Sachsen, diese Bedrohung gegen Menschen, die sich für demokratische Parteien engagieren, die ist nichts Neues, leider. Mhm. Sie hat jetzt eine neue Stufe erreicht.
Es heißt ja, die mutmaßlichen Täter seien schwarz gekleidet gewesen, möglicherweise eben auch aus der rechten Szene. Sind diese Hintergründe und die Motive inzwischen bestätigt?
Also es ist noch nicht bestätigt, dass es einen rechtsextremen Hintergrund tatsächlich gibt. Zumindest das Landeskriminalamt, die Polizei, kann das noch nicht bestätigen. Also es hat sich ja ein 17-Jähriger bei der Polizei gestellt und gestern am Sonntag hat die Polizei dann noch 3 mutmaßliche Mittäter ermittelt. Die werden jetzt alle erstmal vernommen. Sie sind alle zwischen 17 und 18 Jahre alt, also teilweise noch nicht volljährig. Deswegen muss dann da auch noch ein Beistand bei diesen Verhören dabei sein. Es gibt die Aussage von einem Zeugen aus einem der angegriffenen Wahlkampfteams, dass er die Personen der rechten Szene zuordnet. Und es gibt auch Indizien, die darauf hindeuten, dass das tatsächlich der Fall ist. Aber offiziell bestätigt ist das nicht. Das wird wahrscheinlich noch ein paar Tage dauern, bis wir da mehr wissen.
Es gibt ja jetzt aus dem kompletten politischen Spektrum Stimmen, die die Gewalt verurteilen, auch aus der AfD. Da sagt zum Beispiel die Co-Vorsitzende der Bundes-AfD, Alice Weidel, Gewalt darf kein Teil der politischen Auseinandersetzung sein. Sind das denn auch die Signale, die die sächsische AfD in diesem Wahlkampf lebt, vorlebt?
Da gibt es eine spannende Diskrepanz zwischen dem, was die Bundes-AfD sagt. Du hast jetzt gerade Alice Weidel zitiert. Auch Tino Chrupalla, der Bundesvorsitzende, hat bei X geschrieben, er distanziert sich von dieser Gewalt. Der Sechs und mehr nicht. Also das war quasi das, was man von jedem Politiker, von jedem normalen Menschen eigentlich erwartet. Ja. Der sächsische AfD-Vorsitzende Jörg Urban, der hat sich auch mit einem kurzen Statement gemeldet. Da hat er zwar auch gesagt, er verurteilt die Gewalttaten, hat dann den Satz aber noch weitergeführt und der SPD unterstellt, sie habe durch ihre Kritik am Rechtsextremismus und im Prinzip auch an der AfD ja selber zur Eskalation beigetragen. Und damit relativiert er natürlich den Satz, den er davor gesagt hat, nämlich, dass die Gewalt zu verurteilen ist. Und das macht er, denke ich, ganz bewusst. Noch gravierender ist es bei den Freien Sachsen, dieser rechtsextremen Kleinstpartei, die aber schon hier auch in Sachsen eine größere Menge an Menschen erreicht, die drehen es komplett um und sagen, die Regierungsparteien, die sind halt selber schuld daran, wenn in Anführungszeichen das Volk jetzt aufsteht. Das ist eine Täter-Opfer-Umkehr, die da stattfindet und an der die sächsische AfD eben schon auch sich beteiligt.
Das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass die Politik, in dem Fall auch die Bundesinnenministerin, die ja für Sicherheit und Ordnung zuständig ist, eben hauptverantwortlich in Deutschland, Nancy Faeser von der SPD, die plant jetzt für den Dienstag ein Sondertreffen mit den Innenministern und Innenministerinnen der Länder und fordert da mehr Polizei für den Wahlkampf. Wird ja in 3 Bundesländern gewählt. Europawahlen sind auch noch im Juni. Und der sächsische Ministerpräsident in deinem Bundesland, der Michael Kretschmer von der CDU, der fordert das ja zum Beispiel auch. Wie schätzt du das denn ein? Bräuchte es hauptsächlich mehr Polizei jetzt in diesem überhitzten Wahlkampf oder was bräuchte es eben, damit sich das nicht wiederholt?
Naja, es ist natürlich wichtig, dass Strafverfolgung stattfindet. Da muss man als Rechtsstaat hinterher sein und auch um abzuschrecken, möglichst schnell die Täter bestrafen. Gleichzeitig denke ich, dass diese politische Debatte, die jetzt seit dem Wochenende tobt, wo sich alle ein bisschen damit überbieten, was für Lösungsansätze es gibt, also eine Innenminister-Sonderkonferenz, mehr Polizei, das ist ja jetzt nichts, was tatsächlich die politische Kultur im Land ändern kann. Das ist viel, viel tiefgreifender, was wir eigentlich brauchen. Wir müssen wieder als Gesellschaft, glaube ich, mehr miteinander darüber reden, wie wir eigentlich miteinander umgehen. Dass es zu einer Demokratie dazugehört, dass man andere Meinungen akzeptiert und sich gegenseitig eben, auch wenn man sich nicht einig ist, doch respektiert, dass der andere seine Meinung hat und auch versucht, die zu verbreiten und durchzusetzen. Und dass man am Ende irgendwie einen Kompromiss findet. Das sind ja so Grundlagen der Demokratie, die eben gezielt von Rechtsextremen, die eine andere Vorstellung von Gesellschaft haben, untergraben werden. Und da kann die Polizei nichts machen. Also es ist natürlich, hat auch der sächsische Innenminister hier angekündigt, naja, man wird jetzt von der Seite der Polizei stärker mit den Parteien zusammenarbeiten und für besonders gefährdete Wahlkampfauftritte gibt es dann noch besseren Polizeischutz. Aber das können ja immer nur so punktuelle Maßnahmen sein, wenn jetzt jemand besonders Prominentes kommt, der vielleicht sowieso Polizeischutz bekommt. Aber in der Fläche diese Hunderten und Tausenden Menschen, die gerade sich in Parteien engagieren, sei es im Wahlkampf, sei es, dass sie antreten, die können ja nicht alle durch die Polizei geschützt werden die ganze Zeit.
Ich finde, das merkt man auch ganz schön an den Demonstrationen vom Wochenende, dass es da eben um was Größeres geht. Da sind ja mehrere tausend Menschen eben gegen Gewalt und für die Demokratie auf die Straße gegangen, in Berlin, aber auch bei dir in Dresden. Und natürlich auch, um Matthias Ecke, der angegriffen wurde, einfach persönlich zu unterstützen, Solidarität zu bekunden. Weißt du, ob es ihm gut genug geht, als dass er das mitbekommen könnte?
Die Operation ist wohl gut verlaufen. Die SPD Sachsen hat mitgeteilt, es geht ihm jetzt den Umständen entsprechend gut. Er hat auch schon wieder was bei Social Media veröffentlicht, also zumindest irgendwas geteilt. Die Partei sagt auch, es ist natürlich für ihn ein Rückhalt zu sehen, wie viele Menschen jetzt daran Anteil nehmen, was ihm passiert ist. Auf politischer Ebene der Bundeskanzler, der Bundespräsident, quer durch die Parteien, diese Solidaritätsbekundungen, aber eben auch in Dresden gestern diese über 2000 Menschen, die sich am Sonntagabend in der Nähe des Tatorts versammelt haben. Das ist etwas, was er mitbekommt und was ihm auch gut tut.
Alexander Moritz war das, unser Sachsen-Korrespondent. Und wie das immer so ist, an Tagen, wo viel aktuell passiert, wo sich die Meldungen auch so ein bisschen überschlagen vielleicht, kurz bevor dieser Podcast in die Welt geschickt wurde, kam dann noch die Eilmeldung aus Sachsen vom Landeskriminalamt, wonach zumindest einer der Tatverdächtigen des Angriffs aus dem rechten Spektrum kommen soll. Man gehe davon aus, so wörtlich, dass er der Kategorie politisch motiviert rechts zuzuordnen sei. So viel sei also der Vollständigkeit halber noch dazu gesagt. Und das Thema bleibt uns in diesem Wahlkampf leider sicher sowieso erhalten. Es ist Bundesparteitag der CDU. 3 Tage lang will sich die Partei neu aufstellen. Also inhaltlich. Personell geht's eher um Bestätigung. Der Generalsekretär Carsten Linnemann zum Beispiel will das ab jetzt auch mit offiziellem Parteitagssegen sein. Und Parteichef Merz will weitermachen. Und auch so ein bisschen testen, inwieweit seine Partei ihm den Rücken stärkt. Schließlich zeigt der Blick in den Kalender. 2025 ist Bundestagswahl. Und so klang er zum Start in diesen Parteitag.
Die CDU hat eine Idee von der Zukunft. Die CDU hat einen Plan für die großen Aufgaben. Die CDU geht voran. Die CDU ist wieder da.
Wirft bei mir ehrlich gesagt mehr Fragen auf als alles andere. Aber ich verfolge das ja auch hier nur aus Köln von der Seitenlinie. Katharina Hamberger ist für uns vor Ort dabei als unsere Hauptstadtkorrespondentin. Katharina, die CDU ist wieder da, sagt Merz. War sie denn mal weg?
Naja, zumindest wusste sie nicht mehr so ganz, wer sie ist und für was sie eigentlich steht. Und das war so die Analyse, die man nach der Bundestagswahl 2021 hatte, die aus CDU-Sicht ja nicht so glorreich ausgegangen ist. Und da hatte sich schon im Wahlkampf angedeutet, dass es einfach inhaltlich ein Problem gibt und dass ja, die Partei so ein bisschen orientierungslos durch die Gegend steuert. Das hat dann auch geführt zu eben diesen Richtungsstreits, die man in der Partei hatte, dass die einen gesagt haben, wir müssen mal mehr gehört werden und die anderen gesagt haben, wieso, unser Kurs ist doch der richtige. Und man nichts mehr hatte, hinter das man sich so richtig versammeln konnte. Und das soll sich jetzt eben wieder ändern. Also das war auch so ein bisschen ausschlaggebend, dass man in diesen Grundsatzprogrammprozess ein bisschen Fahrt reingebracht hat. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen, das Grundsatzprogramm geplant hatte ja eigentlich schon Annegret Kramp-Karrenbauer 2018 noch als Generalsekretärin, aber das ist so ein bisschen eingeschlafen und dann hat Carsten Lindemann das dann nochmal und Friedrich Merz eben auch wieder aufgenommen, nachdem diese Bundestagswahl so verloren gegangen ist.
Da wird es ja vor allem ab morgen spannend. Gab ein langes Prozedere für ein neues Grundsatzprogramm. Wir haben ja auch im Podcast darüber berichtet. Wird da dann alles nochmal grundsätzlich wirklich diskutiert oder dann nur noch abgenickt? Also Asylpolitik und diese ganzen umstrittenen Punkte, über die wir da schon gesprochen haben.
Da gehen die Einschätzungen tatsächlich auseinander, wie das denn so sein wird. Also es gibt schon eine ganze Reihe an Änderungsanträgen, über 2000. Das ist wahnsinnig viel. Da sind eben Anträge dabei aus irgendwelchen Vereinigungen. Da sind aber auch Anträge dabei von einzelnen Mitgliedern, die sowas einreichen können, wenn sie 500 Unterschriften bekommen. Auch wenn sie gar nicht Delegierte auf dem Parteitag sind. Man muss auch gucken, ob es noch Initiativanträge hier auf dem Parteitag dann gibt. Dafür ist die Frist heute Mittag abgelaufen, dass die eingereicht werden. Aber ob dann wirklich so diskutiert wird, steht dann wieder auf einem anderen Blatt. Es gibt eben, du hast es gesagt, so Punkte, die vorher schon, naja, in der Kritik standen oder wo debattiert worden ist. Dazu zählt sicher diese Frage, muss der Begriff Leitkultur in dem Grundsatzprogramm drinstehen? Ist der Umgang mit dem Islam richtig? Obwohl ich glaube, dass das gerade nach den Demonstrationen, die wir in Hamburg gesehen haben, wenig umstritten mittlerweile ist, dass da viele sagen, ja, das muss jetzt so da rein. Da ist auch zum Beispiel eine Passage zur Atomkraft drin. Da sind gerade diejenigen, die Klimapolitiker in der CDU sind, sagen vielleicht, vielleicht können wir das noch ein bisschen anders formulieren, ein bisschen klarer formulieren, wo wir dahin wollen. Carsten Lindemann zum Beispiel hat gestern gesagt, also der Generalsekretär der CDU, dass er glaubt, dass es zur Wehrpflicht und zum Thema Dienstpflicht nochmal eine Debatte geben wird. Eigentlich hat die CDU das beim Parteitag in Hannover vor ein paar Jahren schon abgeräumt. Da gab es eine lange Debatte. Man hat sich ganz knapp entschieden für eine Dienstpflicht, dass man die haben möchte. Und jetzt steht ja die Wehrpflicht wieder im Raum. Also da könnte es auch nochmal Debatten geben. Ich fand ganz interessant, Lindemann hat gestern gesagt, jeder Parteitag braucht ein Ventil. Und ich halte das für gar nicht so verkehrt. Das kann auch immer was sein, mit dem man gar nicht rechnet. Also vielleicht wird irgendein inhaltlicher Punkt aufgemacht, den wir alle gar nicht auf dem Schirm hatten. Vor ja, fast 10 Jahren, 2015, beim Parteitag, Angela Merkel war noch Parteivorsitzende, hat man sich nicht getraut, die Parteivorsitzende damals direkt zu kritisieren für ihre Flüchtlingspolitik. Und dann war damals Peter Tauber, der Generalsekretär, derjenige, der vom Parteitag dann für Pläne für eine Parteireform, naja, also ziemlich angegriffen worden ist. Das war das damals das Ventil. Also das kann an einer Stelle aufgehen, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat.
Ja, ganz interessant, weil ich habe Friedrich Merz im Ohr, der jetzt vor dem Parteitag gesagt hat, also wir streiten uns nicht. Also Streit werden Sie da von uns nicht hören. Was denn nun, Ventil oder Streit?
Ich glaube, man muss ein bisschen hier Semantik betreiben. Was ist denn Streit? Ist Streit, man zerlegt sich oder ist Streit Debatte? Und ich glaube, dass Friedrich Merz eher meint, man soll sich nicht so zerlegen, dass man nicht mehr miteinander spricht, sondern schon eine Debatte durchaus befürwortet. Also diese beiden Dinge, glaube ich, muss man in dem Fall auseinanderhalten. Eine konstruktive Debatte ist was anderes als der Streit. Den Streit wollen sie nicht haben, weil das natürlich wieder die Partei schwächt. Das hat man in den vergangenen Jahren auch gesehen, dass die Union immer Schwierigkeiten hatte, wenn sie untereinander im Clinch lag und man eigentlich nur noch öffentlich aufeinander, platt gesagt, eingedroschen hat.
Also zumindest im Vorfeld konnte Merz ja so ein bisschen Kontroverse nicht verhindern, da Daniel Günther, CDU-Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein, vorgeschlagen, dass sich die Partei mal wieder mehr an der Politik von Angela Merkel orientieren soll, also ne, von wegen Neuaufstellung. Mhm. Kann man Merz da einen größeren verbalen Stinkefinger zeigen?
Ach, ich glaube, dass der das jetzt so an sich abtropfen lässt. Das hat man gemerkt, fand ich ganz interessant. Der, glaube ich, hat gelernt aus dieser Geschichte mit Hendrik Wüst, als der ja seinen Artikel, Namensartikel in der FAZ geschrieben hat, ist Merz ja öffentlich ziemlich rüde aufgetreten und hat Wüst ziemlich abgekanzelt. Das fand man in der Partei schwierig. Und Jetzt sagte er dann in so TV-Interviews, na ja, würde mich ja wundern, fast irritieren, wenn es solche Äußerungen nicht gäbe und so. Also versucht es jetzt ein bisschen ruhiger zu handeln, um da keinen Aufruhr in die Partei reinzubringen, weil die ersten hätten ja schon wieder angefangen, dann eben darüber richtig zu streiten. Johannes Winkel, der JU-Vorsitzende, hat Daniel Günther vorgeworfen, dass er im Gestern lebt und dass er zurückschaut. Das kann man natürlich auf so einem Parteitag jetzt als Streit nicht gebrauchen. Interessant war heute, dass nach der Rede von Friedrich Merz Daniel Günther auch einer derjenigen war, der auf die Bühne gegangen ist und gesagt hat, Mensch, tolle Rede, Friedrich Merz, auch Karin Prien, die ja auch Landesverband Schleswig-Holstein ist und Bildungsministerin dort und Stellvertreterin von Merz, will sie heute auch wieder gewählt werden dazu, dass die ihn auch direkt als erstes nach seiner Rede sehr, sehr gelobt hat. Also da steht man doch hinter Merz.
Und in seiner großen Parteitagsrede jetzt eben zum Auftakt vor der Wahl, wozu hat Merz die genutzt? Nochmal für Eigenwerbung, für ein starkes Ergebnis? Oder hat er da inhaltlich nochmal Akzente gesetzt?
Ja, das fand ich eine ganz interessante Rede. Ich hätte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass es so eine ganz kämpferische Rede wird, vielleicht auch ein bisschen polarisierend, aber das war es nicht, sondern es war eine im Ton sehr moderate Rede, muss man sagen. Also wir werden morgen mit Markus Söder dann das Gegenteil erleben, da glaube ich, kommt dann das Bierzelt. Aber das war so eine Rede, ja, wo man fast dann ein bisschen dröge und sehr wenig mit inhaltlichen Überraschungen. Er hat sich das große Überthema Freiheit gesetzt. Gesagt, das ist ganz wichtig. Ohne Freiheit gibt es quasi keinen Frieden. Ohne Freiheit ist es ganz problematisch. Und hat das in seinen Mittelpunkt gestellt, da die Rede daran aufgezogen, die CDU als die Partei dargestellt, die eben für diese Freiheit steht. Auch so ein bisschen versucht, Optimismus zu verbreiten. Ja, also welche Wahlen hat man denn schon gewonnen? Und die CDU kann ja auch Großstadt. Das waren so Dinge, die in dieser Rede mit drin waren. Auch dann nochmal gesagt, wir haben die Lösungsansätze für Probleme. Also versucht nicht alles immer schlecht zu reden. Ich fand auch die Angriffe auf die Ampel, die waren da, aber die waren nicht so scharf, wie man sie vielleicht auch schon im Bundestag gehört hat, gerade gegenüber Olaf Scholz. Also da haben wir vielleicht jemanden gehört, der versucht hat, genau dieses Bild, über das wir gerade geredet haben, des schnell entflammbaren, entzündbaren, erratischen Typen, der, auf den man sich nicht verlassen kann, dieses Bild auch wieder zu korrigieren und sich eben so ein bisschen Kanzler-esk vielleicht sogar oder zumindest Kanzlerkandidaten-esk darzustellen, hat dann offenbar auch funktioniert. Also wenn man so ein bisschen in die Partei reinhört, dann haben viele gesagt von den Delegierten, ja, war eine gute Rede, war eine souveräne Rede, hat uns gut gefallen. Manche waren sogar überrascht über den moderaten Ton. Er hat ja inhaltlich auch Dinge abgearbeitet, die in der CDU nicht unbekannt sind. Da war nichts Neues dabei. Bürgergeld abschaffen in der jetzigen Form, kennen wir alle. Er hat sich nochmal rückgeblickt, hat gesagt, wir sind die Partei, die immer auf der richtigen Seite der Geschichte gestanden ist, aus Sicht der CDU. Also zum Beispiel, wenn es um die Westanbindung oder solche Dinge geht. Also das hat er alles nochmal referiert und kam damit offenbar gut an bei der Partei. 10 Minuten Applaus. Und auf das Ergebnis warten wir ja jetzt noch.
Ja, das ist natürlich ja mal wieder die große Krux in so einer aktuellen Berichterstattung und schon der zweite Disclaimer hier im Podcast. Also die CDU, die hält sich einfach nicht an unsere Zeitleiste, ne, Katharina?
Nee, muss ich das nächste Mal deutlicher noch sagen.
Ja, genau, schade. Aber lass mich raten, also das böse K-Wort, das Kanzlerwort, das hat er nicht in den Mund genommen und trotzdem gibt es nicht so richtig Zweifel, dass er es machen will oder hast du da noch ein Fragezeichen hinter?
Nee, ich glaube nicht. Also es gab mal eine Szene, wo ein Delegierter hier bei der Aussprache nach der Parteivorsitzendenrede aufgestanden ist und gesagt hat, er kommt irgendwie aus einem Ort, wo es ein LNG-Terminal gibt, und da war bislang nur ein Kanzler Scholz und diese Tatsache muss ausgemerzt werden, und er wird den nächsten CDU-CSU-Kanzler einladen. Hat den Namen Merz nicht genannt, aber ich glaube, es war allen klar, wen er gemeint hat. Und es ist aber allen wiederum auch klar, dass man diese Frage erst im Herbst dann klären möchte nach den Ostlandtagswahlen. Wenn man das jetzt offensiv angehen würde, würde man sich vielleicht auch nochmal unbeliebt machen bei denjenigen, die sich jetzt gesagt haben, wir haben diesen Zeitplan jetzt ausgearbeitet. Ich wüsste aber nicht, was im Moment dagegen sprechen würde, dass er der Kanzlerkandidat der Union wird, wenn er nicht noch über sich selber fällt. Und ein bisschen Zeit ist ja auch noch bis zu den Ostwahlen. Und ein bisschen hängt auch von hängt es auch davon ab, wie die so ausgehen und wie viel Verantwortung er dann für das Ergebnis, wenn es denn schlecht ist, übernehmen muss. Also das sind alles so Dinge und Wägbarkeiten noch. Hundertprozentig kann man es nicht sagen. Im Moment würde ich sagen, sind alle Zeiger auf in diese Richtung gestellt.
Über den Ostwahlkampf haben wir hier heute im Podcast schon gesprochen. Natürlich nach dem Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke. Inwieweit beschäftigt das denn auch die Delegierten auf dem Parteitag jetzt der CDU?
Also es ist zumindest ein Thema, das hier schon auch eine Rolle spielt. Wir haben es gesehen, dass gestern bei der Demonstration eben gerade gegen Gewalt, gegen Hass, gegen Hetze in Berlin Hendrik Wüst aufgetreten ist, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Auch Michael Kretschmer war dort, also der sächsische Ministerpräsident, und hat sich mit anderen Parteien da stark gemacht. Also da merkt man schon, dass das auch die Wahlkämpfer umtreibt, dass das die Partei umtreibt. Es hat auch eine Rolle gespielt in der Rede von Friedrich Merz und auch in anderen, wo man wirklich nochmal ganz deutlich gesagt hat, das ist alles nicht akzeptierbar und dafür gibt es überhaupt keine Rechtfertigung und dafür müssen Demokraten zusammenstehen. Also das ist schon Teil dieses Parteitages, auch wenn es jetzt nicht im Mittelpunkt steht, aber das ist auch was, mit dem sich die Partei einfach auseinandersetzen muss. Sie ist ja auch betroffen von Vandalismus zum Beispiel. Man weiß auch nicht, ob es nicht noch weitere Angriffe gibt.
Aber bei der Analyse, wie es dazu kommen konnte, da geht es ja jetzt gerade in der Debatte viel um Verrohung in der Sprache, Polarisierung auch in der Politik. Gibt es da denn auch sowas wie Kritik oder sogar Selbstkritik vom CDU-Chef?
Habe ich bislang jetzt noch nicht so gehört, dass er da selbstkritisch ist. Man sagt ja eher, das sind dann andere Kräfte, die hier in ihren Worten dann die Wurzel für solche Taten legen. Das ist in der Vergangenheit immer wieder mal diskutiert worden, auch als es mal Angriffe gegen die Grünen gab. Das ist dann immer so ein, naja, sollen wir uns jetzt komplett zurückhalten? Wir sind doch eine Oppositionspartei und so. Das ist dann immer die Argumentation. Also es ist natürlich eine Gratwanderung. Man kann als politische Partei nicht nur freundlich miteinander umgehen, aber man muss auch nicht dafür sorgen, dass eine Partei, das ist gegen eine Partei totalen Hass. Ja, genau. Mhm. Ja, ist die Frage, ob das Problematische ist, aber hat er ja auch wieder zurückgenommen. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass wir in dem Punkt hier nochmal Selbstkritik hören werden, aber dass das intern, glaube ich, schon noch eine Rolle spielt, wie man verbal miteinander umgeht.
Ich bin erstmal froh, dass du verbal in der Leitung warst und mir erzählt hast, was so los ist bei euch in Berlin. Katharina, vielen Dank und guten Parteitag noch.
Dankeschön.
Das war der Tag am 6.5.2024. Und ich würde mal behaupten, mit den beiden stärksten Themen dieses Tages, die aber eben auch so virulent sind, dass immer noch mal die eine oder andere Info aus Aktualitätsgründen dazukommen kann. Ich bin mir aber sicher, dass alle, die diese Absage jetzt hören, inzwischen schon ergoogeln können, ob Friedrich Merz denn wohl auf diesem Parteitag den Rückenwind bekommen hat, den er sich so erhofft hat. Ich bin Sarah Zerback und habe die Episode heute mit meiner Kollegin Barbara Schmidt-Matern gestemmt und verantwortet. Wir danken und lassen noch die E-Mail-Adresse da, dertag@deutschlandfunk.de. Freuen uns wie immer über Rückmeldungen, über Feedback, über Anregungen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.